Also in meinen Augen sind Output und Zeit miteinander zu koppeln ein fataler Fehler, weil die Leute sitzen dann ja auch, und das wissen wir aus der Vergangenheit gut genug, Überstunden sammelnd oder was auch immer. Als sie noch gut bezahlt waren, hat man das natürlich mehr gesehen als jetzt mit den All-In-Verträgen.
Also wenn man das zulässt, da müssen wir mal drüber reden, ist die Effizienz jetzt nur der tatsächliche Output am Projekt etc. oder auch Verbesserungen von Prozessen, Einbringen von Ideen, neue Sachen, neue Blickwinkel zulassen. Und ich glaube, wir müssen das alles ein bisschen weiterdenken, was tatsächlich Effizienz und Erfolg und Wichtigkeit fürs Unternehmen ist. Ne?
Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, entweder bei den Videoplattformen oder auch Audio-only. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Georg Honjovic und bin CEO von Karriere.at. Heute wollen wir zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung sprechen. Also known as 4-Tage-Woche, also known as Stundenreduktion. Viele, viele Synonyme für ein Thema, das gefühlt seit 3-4 Jahren ganz Österreich bewegt. Und das möchte ich nicht alleine mit mir diskutieren. Ich habe zwei wunderbare Talkgäste eingeladen. Zum einen ist es die Sigrid, die links neben mir steht, und rechts ist der Mario. Schön, dass ihr da seid, aber noch viel wichtiger wäre es, wenn ihr euch kurz unseren ZuhörerInnen vorstellt. Sigrid, wer bist du? Was machst du?
Ja, mal hallo von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich heute da bin, vor allem mit dem lieben Mario Koller, den ich ja schon etwas länger kenne. Kurz zu mir. Ich bin einige Zeit lang in der Industrie tätig gewesen und habe aber vor 2,5 Jahren eine Jobsharing-Plattform gestartet, gemeinsam mit meiner Partnerin, aus der ich jetzt aber ausgestiegen bin, habe mich aber die letzten 2,5 Jahre sehr viel mit Arbeitszeitflexibilisierung beschäftigt, auch deswegen als Mutter zweier Kinder, Teilzeitkarriere versuchend, nicht alles so wunderbar geklappt hat. Und versuche jetzt auch in einer Selbstständigkeit, die ich gerade plane, mich weiter für das Thema zu engagieren, für Frauenkarrieren, aber grundsätzlich auch ja, für den neuen Arbeitsmarkt, die Zukunft des Arbeitens. Und das bewegt mich immer noch sehr.
Super. Sigrid, toll, dass du da bist. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Mario.
Ja, hallo. Danke auch für die Einladung von meiner Seite und danke für die lieben Worte, Sigrid. Ich bin Miteigentümer und Mitgeschäftsführer der Trem Pharma GmbH. Wir sind Dienstleister in der Pharmabranche oder für die Pharmabranche. Und wir sind seit 3 Jahren am Transformationsprozess hin zu sehr selbstbestimmten und selbstorganisierten demokratischen Unternehmen oder teildemokratischen Unternehmen. Und für uns ist Flexibilität absolut ein großes Thema. Ich rede immer von der 360-Grad-Agilität bezüglich auch Arbeitszeiten und so weiter. Und darum freue ich mich sehr, hier heute mit euch über dieses Thema auch reden zu können.
Super, Mario. Danke auch dir, dass du der Einladung gefolgt bist. Freue mich sehr auf den Talk gleich mit euch beiden. Sigrid, wollen wir mal einsteigen? Ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, dass das Thema irgendwie so seit 3-4 Jahren Österreich bewegt. Du bist da ja viel tiefer drin. Ist es so? Oder bewegt uns das eigentlich schon seit 20, 30, 40 Jahren? Oder ist es so, dass es schon wichtiger und irgendwie spürbarer geworden ist, das Thema Flexibilisierung?
Also ich glaube, bewegen tut es viele Leute, aber eher im individuelleren Kontext schon seit vielen, vielen Jahrzehnten wahrscheinlich. Aber wirklich aufgepoppt ist es bestimmt durch Corona, durch die Pandemie, durch diese Geschichte mit Homeoffice, wo wir gedacht haben, oh, in Österreich geht Homeoffice nie und niemand kann von zu Hause arbeiten und von einem Tag auf den anderen ging es. Ich weiß, wir haben das schon unendlich oft diskutiert, aber trotzdem glaube ich, ist das der Punkt, an dem es einfach wirklich besonders aktuell geworden ist, wie können wir überhaupt miteinander arbeiten? Und da sind einfach irrsinnig viele Fragen aufgekommen. Also angefangen vom hybriden Führen. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um, wenn ich nicht über ihre Schulter schauen und sie kontrollieren kann? Hinzu, was machen die eigentlich daheim? Und da ist viel aufgekommen in Richtung Menschen, die viel produktiver geworden sind, durch die Freiheit entscheiden zu können, ja okay, ich stehe mal kurz auf, gehe irgendwo hin, arbeite am Abend weiter. Und da hat man, glaube ich, sehr viele Diskussionen begonnen, wie flexibel das Arbeiten ausschauen kann. Und als zweites Thema ist dann meiner Ansicht nach natürlich auch Frauen im Arbeitsmarkt wieder ganz neu diskutiert worden. Frauen haben sich sehr viel um die Kinder gekümmert, gleichzeitig gearbeitet. Das ist irgendwie ein bisschen ein Chaos geworden und hat viele Dinge wieder hochpoppen lassen. Einige Dinge haben einen Rückschritt erlebt in meinen Augen. Aber grundsätzlich hat New Work so an den Rand, oder sagen wir so, eigentlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit geschwemmt. Und mit dem diskutieren wir eigentlich jetzt schon seit 4 Jahren, wie es auch weitergehen soll. Und das finde ich grundsätzlich sehr gut und inspiriert mich auch immer wieder, was für unglaubliche Methoden immer wieder aufkommen, wie man Arbeit noch flexibler und noch besser eigentlich für die Menschen gestalten kann. Und das finde ich eine coole Sache.
Wir wollen gleich versuchen, in der Folge ein bisschen die verschiedenen Aspekte von Flexibilisierung auseinanderzunehmen und zu diskutieren. Aber erst einmal an dich, Mario, die Frage. Was bedeutet denn bei euch im Unternehmen Arbeitszeitflexibilisierung in der Praxis? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben grundsätzlich ein Work Anywhere und Work Anytime Prinzip. Und wir haben zusätzlich auch noch die Möglichkeit, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter in Abstimmung mit dem Team entscheiden kann, dass er jederzeit oder sie jederzeit die Arbeitszeiten, die wöchentlichen Arbeitszeiten auch tatsächlich anpasst. Und das funktioniert bei uns recht gut. Ich war zwischendurch in dem ganzen Wachstumsprozess sehr viel damit beschäftigt, permanent Annexe zu den Dienstverträgen umzuschreiben, weil die Wochenstunden angepasst wurden. Aber wir haben auch einen Gleitzeitrahmenvertrag dann aufgestellt, damit klar ist, die Leute können die Arbeitszeit stückeln, reduzieren, auf 4 Tage mal zusammenfassen, was auch immer. Das heißt, wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen tatsächlich die Arbeitszeit und die Arbeitswelt an das Privatleben anpassen können. Und da bei uns, wir sind 11 Männer im Unternehmen und über 50 Frauen. Und wir sehen auch, wie wichtig es ist, vor allem zum Thema Frauen im Unternehmen, diese Flexibilität zu haben. Ja? Und weil es bringt auch viele Herausforderungen mit. Und ich glaube, das wird spannend, dann noch darüber zu diskutieren, was die Herausforderungen sind
der Flexibilität. Aber eine kleine Anschlussfrage, Mario. Das heißt, du sagst, bei euch können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Wochenstundenanzahl anpassen. Mhm. Was passiert mit dem Gehalt?
Das wird auch angepasst. Sie können entweder über das Gleitzeitrahmenprogramm auch generell switchen, die Stunden. Sie können auch plus 50 bis minus 30 Wochenstunden in der Gleitzeitperiode mitnehmen. Das heißt, von daher gibt es schon eine grundsätzliche Flexibilisierung. Aber wenn jemand entscheidet und sagt, ich möchte zusätzlich mehr Zeit für die Familie haben. Ich möchte eine Ausbildung auf der Universität noch nebenbei machen. Ich kann jetzt nur mehr 20 statt 40 Stunden arbeiten. Dann passen wir den Vertrag an, weil es über eine längere Zeit geht. Und dann sagen wir, okay, dann passen wir einfach den Vertrag an. Wir schauen, wie wir die Projekte dennoch mit den Mitarbeiterinnen, die wir haben, bewältigen können. Oder brauchen wir jemanden neuen dazu? Und dann wird der Vertrag angepasst und entsprechend auch dann das Gehalt. Ja.
Und was für Vorlaufzeiten gibt es da bei euch? Wie flexibel? Kann ich jetzt sagen, morgen komme ich...
Eine Woche wäre schon gut.
Okay, eine Woche. Und das könnt ihr dann trotzdem planen, also für euch in der Steuerung, der Teams, der Arbeit?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie gerade die Projekte in den Abteilungen ausschauen. Also wenn es nicht gerade voll bis zur Decke voll ist mit Aufträgen und jeder strudelt gerade in einer Phase, ja, dann wird es wahrscheinlich schwierig innerhalb von einer Woche. Aber grundsätzlich, wenn es normal läuft, normale Auftragslage, wo wir auch noch Ressourcen haben, generell für interne Dinge und Prozesse, dann geht es auch, dass wir recht zügig da anpassen. Ja.
Mhm, super, sehr spannend. Sigrid, du hast selber gerade in deiner Vorstellung erwähnt, dass du eine Job-Sharing-Plattform mal mitgegründet hast. Was war da der Auslöser, dass ihr da damit an den Markt gegangen seid?
Ja, das ist recht einfach erzählt. Ich habe nach meiner zweiten Tochter einen Podcast gegründet, den großen Teilzeitkarriere-Talk, wo ich auch den Mario kennengelernt habe, der zum damaligen Zeitpunkt teilzeitarbeitender Vater war. Und die waren ja, muss sagen, wie die Nadel im Heuhaufen zum Suchen. Und habe aber im Zuge dieses Podcasts auch die Katharina Miller kennengelernt, die dann meine Partnerin geworden ist, weil ich immer mehr nicht nur über Teilzeit als solches, wie wir es irgendwie kennen, da gehe ich zurück in die Firma und dann habe ich 20 Stunden und das ist Montag bis Freitag und die teile ich halt irgendwie auf, sondern in der Diskussion zu wie anders arbeiten gestaltet sein könnte, bin ich halt auf immer mehr und immer mehr Ideen gekommen und immer mehr Menschen, die sich auch mit dem beschäftigen und die das auch versuchen umzusetzen. Und die Kathi hat eben damals die Jobsharing-Idee geboren gehabt, also nicht erfunden, aber halt einfach entdeckt für sich auch als Mutter zu sagen, vielleicht interessiert das noch andere Frauen, auch Unternehmen Jobsharing anzubieten, um in Teilzeit arbeitenden Personen für einen gewissen Zeitraum, muss ja nicht für ewig sein, aber einfach die Möglichkeit anzubieten, verantwortungsvolle Positionen in Teilzeit, aber eben gemeinsam zu machen. Und die Idee hat mir einfach total geflasht. Ich habe mir gedacht, das ist cool und dann haben wir es gemeinsam gemacht.
Ich frage dich natürlich mit einem gewissen Hintergedanken, denn das Jobsharing, das Einstellen von zwei Menschen für eine Position und auch das Einstellen von Teilzeitkräften für Positionen, das ist ja bei vielen Arbeitgebern damit verbunden, dass sie sagen, da steigt ja mein Aufwand, mein Overhead-Aufwand. Ich muss nicht eine Person administrieren, sondern ich muss auf einmal zwei Personen administrieren. Ja? Eine Vollzeitkraft erspart mir Admin-Aufwände, zwei Teilzeitkräfte verdoppeln meine Admin-Aufwände und so weiter. Ist das euch begegnet während der Zeit als Argument? Und stimmt es denn aus eurer Sicht?
Also Argumente dagegen haben wir, glaube ich, alle gehört, die es so geben kann. Im Grunde genommen denke ich mir, solche Modelle erfordern natürlich auch ein bisschen Flexibilität im Geiste und Dinge einfach auch mal auszuprobieren. Ja, im ersten Moment schaut es sicher aus, als hätte ich mehr Aufwand. Aber erstens sind das sehr oft rückkehrende Personen, die ich sowieso einstellen muss. Und die dürfen sich ihre Arbeitszeit aussuchen. Und entweder ich setze sie in irgendeinen Job, den ich oft einfach so entwickle, weil ich nichts anderes finde. Oder ich schaue, ob nicht vielleicht zwei wiederkehrende Personen auf eine verantwortungsvolle, tolle Position gehen können und so weiter. Das kann einem Unternehmen auch etwas bringen. Das Zweite ist natürlich, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase zeigen eigentlich alle erfolgreichen Jobsharing-Paare, dass sie sehr, sehr effizient werden, dass sie auch noch viel dazu machen können und diese Zeit sich förmlich im Output auch multipliziert. Und da recht wenig Leerläufe drinnen sind und die natürlich in der etwas kürzeren Zeit, die sie im Office sind, auch sehr, sehr effizient arbeiten. Also so gesehen glaube ich es immer noch total an das Modell. Ich weiß aber, dass die Vorbehalte groß sind und wir haben immer sehr viele Ja-Abers und Wenn-Danns. Und genauso wie du die Frage jetzt dem Mario gestellt hast, natürlich kann man immer was dagegen sagen und dann verdienen die weniger und dann ist da ein Aufwand und dort ein Aufwand. Aber ich habe gerade letztens mit einer HR-Verantwortlichen gesprochen in einem großen Konzern. Sie hat gesagt, sie haben 7000 Teilzeitvarianten, weil jeder, der in Teilzeit arbeitet oder jede, ihren eigenen Rhythmus, ihre eigenen Tage, ihre eigenen, dann bin ich da, dann bin ich nicht da, das ist auch ein Aufwand. Also herzugehen und zu sagen, Jobsharing ist jetzt der große Aufwand, das kaufe ich einfach deswegen nicht, weil unsere Art zu arbeiten mittlerweile relativ aufwendig ist.
Vielleicht darf ich da auch einhaken, weil ich sehe so viel mehr positive Sachen drin. Ich sehe, zum einen kann ich mir anschauen, was sind die Stärken der einzelnen Personen und kann entsprechend Aufgaben auch tatsächlich aufteilen, je nach Stärke, weil sehr oft ist ja doch, wenn man so Führungskräfte auch anschaut, ist jeder wirklich überall so gut, wie man es braucht. Und man kann da tatsächlich schauen, welche Stärken haben die einzelnen Personen und dann die Aufgaben auf mehrere Personen im Aufteilen dann auch. Zum anderen gewinne ich mit zwei Personen doppelt so viele Meinungen, ja, oder doppelt so viele Ideen. Ich muss die nur auch zulassen. Ja. Und ich habe auch in Phasen von Urlaub, Krankenstand, habe ich zumindest eine Person tageweise da als Ansprechperson oder wenn ich mich austauschen möchte und so weiter. Ich höre dann oft, und da muss man halt auch drüber nachdenken, wie schaut eine Meetingkultur dann aus im Unternehmen? Habe ich permanent Meetings, wo beide, die Teilzeit arbeiten, drinnen sitzen? Oder kann man es auch da klüger machen? Sitzt erstens weniger Meetings, effizientere Meetings, sitzt nur eine Person drin und gibt dann das Wissen weiter, müssen immer beide Personen drin sitzen. Also es liegt schon sehr oft an den Prozessen und an den Strukturen, wo man das Gefühl hat, es ist nicht so effizient, aber wenn man genauer hinschaut, kann man da viel mehr gewinnen, als dass man verliert.
Wenn man sich die Diskussionen anschaut, die letzten Jahre oder letzten Monate, egal was, dann sieht man irgendwie, dass aber die ist immer noch ein sehr klassisches, altes Modell der Betrachtung gibt beim Thema Arbeit. Es ist Geld für Zeit. Also das Modell ist ja sehr statisch seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderte, ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir sprechen bei diesem Thema häufig über Stundenreduktion, was passiert mit dem Gehalt, bleibt das Gehalt gleich, wenn die Stunden runtergehen, geht das Aliquot runter, etc. Aber es bleibt immer bei der gleichen Gleichung und Rechnung. Du gibst mir Zeit, ich gebe dir Geld dafür. Mario, wie geht es dir denn überhaupt mit diesem systemischen Blick da drauf? Ich frage mich nämlich andersrum, kann man wirklich in mehr Zeit mehr Wert schöpfen in jedem Job oder brauchen wir eine neue Betrachtung eigentlich dieser Gleichung, Geld für Output?
Wir brauchen absolut eine neue Betrachtung. Und diese Frage beschäftigt mich jetzt seit 1,5 Jahren massiv, wie man das besser hinkriegt, weil da hängt so viel dran. Und es hängt auch sehr viel auch dran, mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Leuten zu arbeiten, was es bedeutet, Output richtig zu messen und Bezahlung nicht nach Zeit durchzuführen, weil wir es einfach gewohnt sind, mit der Zeit zu verbinden, aber auch auf Mitarbeiterinnenseite. Das heißt, ich glaube, es braucht sehr viel auch Arbeit da anzuerkennen, wenn jemand, der weniger arbeitet, auch in einer selben Funktion, aber durch den Output oder was auch immer vielleicht mehr verdient oder vielleicht gibt es auch ganz andere Modelle, dass alle gleich verdienen. Also da habe ich leider die Lösung tatsächlich für mich noch nicht gefunden. Das quält mich tatsächlich noch, wie das ausschauen kann und wie man das tatsächlich besser hinkriegt.
Ja. Es gibt ja sicher Jobs, da gibt es eine 1-zu-1-Beziehung. Also wenn ich mehr Zeit investiere, kann ich mehr auch an Geschäft machen. Weiß ich nicht, ich denke jetzt an Friseure, Friseurinnen. Da hängt wahrscheinlich, gibt es da einen Bezug zwischen Zeit, Köpfe, die ich dann schneiden kann. Aber wenn ich jetzt an kreative Berufe denke, dann fällt mir als jetzt Geschäftsführer eines Unternehmens auf, dass 30-Stunden-Kräfte oder 25-Stunden-Kräfte ganz oft den Output auch einer 38,5-Stunden-Kraft haben. Wie geht's dir denn mit dieser Diskussionsbasis Zeit für Geld?
Ja, ich muss sagen, das ist eines meiner emotionalsten Themen überhaupt. Also ich könnte jetzt bei Pontius und Pilatus anfangen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich es am gescheitesten sage. Einerseits denke ich mir, es gibt natürlich Berufsgruppen, da kann ich mir auch eine grundsätzliche Reduktion nicht so gut vorstellen. Warum? Weil ich immer halt schon denke, ja, wenn der Busfahrer um 14 Uhr sagt, nein, eigentlich mag ich nicht bis 16 Uhr fahren, tut mir leid, Leute, steigt bitte aus, wird es für uns alle ein bisschen schwierig werden. Also so gesehen verstehe ich natürlich sämtliche Aufrufe in Richtung eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, wo soll man das machen, wie soll man das bezahlen, wo sollen die Leute herkommen, ich verstehe das schon. Aber auf der anderen Seite, auch wie der Mario gesagt hat, also in meinen Augen sind Output und Zeit miteinander zu koppeln ein fataler Fehler, weil die Leute sitzen dann ja auch, und das wissen wir aus der Vergangenheit gut genug, Überstunden sammelnd oder was auch immer, als sie noch gut bezahlt waren, hat man das natürlich mehr gesehen als jetzt mit den All-In-Verträgen, aber da ist man halt einfach gesessen. Und ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren bin ich ja in meiner Firma gesessen und wir sind, auch wenn wir zum Teil schon fertig waren mit der Arbeit, da gesessen und es hat irgendwie so, die geht aber früh heim, aha. Und dann haben alle im Büro geschaut, wer als erstes heimgeht und so weiter. Und man hat sich immer irgendwie so gedacht, je länger ich da bin, desto eher wird man glauben, die macht was, ja, und die leistet was und die engagiert sich. Aber was die Leute tatsächlich produziert haben, das hat ja irgendwie nie einer angeschaut. Und ich tue mir auch sehr schwer, ich habe keine Ahnung, wie man gerade in den sogenannten Wissensjobs Outputs messen sollen. Ja, die Friseurin frisiert, weiß ich nicht, 5 oder 10 Kunden und Kundinnen und wir machen halt Marketingkonzepte oder entwickeln irgendwelche Strategien. Ja, war das jetzt produktiv oder nicht? Wer wird das bewerten? Ja, also so, insofern ist es sehr schwierig. Aber eben, um noch einmal zu sagen, ich glaube auch, dass Erfahrung extrem, also eine wirklich große Rolle spielt. Also siehe, du hast gerade gesagt, 30 versus 38,5 Stunden. Eine Person, die 25 Jahre im Arbeitsleben steht, wird wahrscheinlich in 30 Stunden so viel zusammenbringen wie jemand, der frisch von der Uni kommt, der erst seinen Lehrlauf hat, der erst einmal abchecken muss, wie funktioniert das oder ich bin neu in der Firma und brauche noch ein bisschen länger. Das sind ganz unterschiedliche Situationen und das ist unter anderem so ein klassisches, sorry, dass ich so sage, Mama-Problem. Die kommen oft zurück in ihre Jobs, sind sehr effizient, machen keine Pausen, keine nix, hackeln durch, produzieren oder machen halt was weiß ich, gehen dann heim und sind aber trotzdem total wertvoll für die Firma, ja? Und verdienen aber weniger und sind weniger da und weniger involviert. Und da sind lauter so Diskrepanzen. Ja, auf die habe ich ehrlich gesagt auch keine Lösung.
Vielleicht darf ich da kurz einhaken. Ich sehe das auch ein bisschen differenzierter. Ja, Leute, die 30 Jahre den Job machen, die werden das vielleicht schneller können, haben mehr Erfahrung, wissen zum richtigen Zeitpunkt, was sie tun. Aber wenn wir auch zulassen, dass wir junge, neue Leute, die reinkommen, sich einbringen, ja, sich ihnen zulässt, dass sie Prozesse kritisieren oder neue Ideen einbringen. Wir arbeiten oft so lange an unseren Prozessen, dass wir nicht mehr sehen, wie könnten wir es anders machen? Wie könnten wir es besser machen? Ja, und diesen frischen Blick auf die Dinge zuzulassen und dann daraus gestärkt hervorzugehen, vielleicht, dass man die Prozesse anders macht oder jetzt mehr Digitalisierung zulässt, die jung jetzt sind und dazukommen, mehr Zugang dazu als vielleicht Leute, die seit 40 Jahren gewohnt sind, den typischen alten Prozess zu verwenden. Also wenn man das zulässt, da müssen wir mal drüber reden, ist die Effizienz jetzt nur der tatsächliche Output am Projekt etc. oder auch Verbesserungen von Prozessen, Einbringen von Ideen, neue Sachen, neue Blickwinkel zulassen. Und ich glaube, wir müssen das alles ein bisschen weiterdenken, was tatsächlich Effizienz und Erfolg und Wichtigkeit fürs Unternehmen ist. Ne?
Mario, hast du keine Sorge, dass wir eine Zweiklassengesellschaft reinbekommen? Es gibt diejenigen, die in den kreativen Berufen sind, die in Meetings sitzen, die Projekte managen etc. etc. Die werden sehr stark auf Output dann umgestellt, die können sich das frei einteilen. Aber dann gibt es ja sehr, sehr viele Menschen in Österreich, die ganz andere Jobs haben. Die sind Paketzustellerin. Und dort geht es darum, wie viel Packerl bringst du innerhalb einer Zeit X an den Mann, an die Frau. Dann gibt es diejenigen, die BusfahrerInnen sind oder U-Bahn-Fahrer, BIM-Fahrer. Bei denen ist nicht möglich. Die konnten schon beim Homeoffice nicht mitmachen. Ja, während die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht im Büro saßen, die konnten dann daheim sitzen, aber die BIM fährt sich von daheim eher schwierig. Kriegen wir jetzt nicht genau eine ähnliche Zweiklassengesellschaft rein beim Thema flexible Arbeitszeit?
Ja, warum denkst du, dass das eine Zweiklassengesellschaft ist? Ich glaube, dass ja angepasst an gewisse Branchen vielleicht unterschiedliche Modelle geben kann, dass ich natürlich jetzt nicht am Busfahren Effizienz, weniger Unfälle, weniger Verletzte, keine Ahnung, messen kann, das ist mir schon klar. Vielleicht braucht es einfach andere Modelle. Die Zweiklassengesellschaft dadurch, sobald in jedem Modell oder solange in jedem Modell die Bezahlung fair ist und die Behandlung fair ist, sehe ich noch kein Zweiklassensystem. Ne?
Wechseln wir doch mal die Perspektive hin weg vom Unternehmen zum Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin. Wenn wir auf den ArbeitnehmerInnenmarkt schauen, dann sehen wir, dass es einen Pull gibt, vor allem von Jüngeren hin, in weniger Stunden arbeiten. Nicht mehr die klassischen 38,5 oder 40 arbeiten, sondern weniger. Und wenn man dann reinbohrt, was Gründe dafür sind, hört man sehr oft, gerade in der Generation Z, dass es sich gar nicht lohnt, mehr zu arbeiten. Weil die persönliche Rechnung, mit mehr Arbeit habe ich mehr Geld, nicht aufgeht, weil man mit diesem mehr Geld gefühlt gar nicht mehr machen kann. Also man will sich vielleicht gar kein Auto kaufen, wie die Eltern das früher gemacht haben. Man sieht, dass man Wohneigentum aufgrund der gestiegenen Preise sich eh nicht leisten kann. Und dann hört man häufiger, das bringt mir gar nichts mehr zu arbeiten. So, ich will lieber Zeit für meine private Entfaltung. Wie gehen wir denn damit um, Sigrid?
Das ist wieder die Generation Z-Diskussion, damit struggle ich insofern, weil es echt einige Studien gibt. Einerseits, dass die jungen Leute immer noch als Punkt oder als wichtigsten Punkt immer noch das Geld sehen. Mhm. Also wir sagen immer, und die Gen Z und die wollen alle nur Work-Life-Balance. Also das stimmt ja einfach nicht. Ja? Ich glaube, wir pauschalisieren wahnsinnig gerne, schubladisieren einander und sagen, ja, das ist XYZ und keine Ahnung und die Digi-Natives und die kennen das und die kennen das. Ich tue mir da grundsätzlich schon recht schwer. Außerdem klingt es für mich so, als hätten die Jungen alle irgendwie keine Arbeitsmoral. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Weil wieder Mario, und ich hoffe, ich habe es vorher nicht zu undifferenziert gesagt. Ich habe damit nicht gemeint, dass junge Leute einfach für alles länger brauchen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass auch Technologien und alles, was sich da jetzt im Digitalen tut, uns alle unterstützt. Wahrscheinlich würden wir uns KI und Co. irgendwie auch ein bisschen schneller oder für uns wirkungsvoll in der Unterstützung wünschen. Aber ich denke, es gibt da wie dort gleich viele junge Leute, die genauso reinhackeln, die ihre Überstunden machen, die genauso Karriere machen wollen und die sagen, ja, also mir ist das Arbeiten auch wichtig. Das inspiriert mich, ich kann mich weiterentwickeln, kann mich entfalten. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich kann mir jetzt dann keine Wohnung kaufen, deswegen interessiert mich das Arbeiten nicht mehr. Also ich finde diese Schlussfolgerung etwas merkwürdig und wir tendieren ja immer sehr zu emotionalen die sind so und die sind so und da glaube ich auch, dass das differenzierter betrachtet werden muss. Was ich schon kritisch sehe, ist natürlich, also wir können uns schon kaum mehr irgendwas selber kaufen und dann heißt es Generation erben und wir werden alle so viel erben, aber Fakt ist, wir werden einfach weniger Menschen sein und das ist glaube ich ein bisschen mehr das Thema zu sagen, okay, wie gehen wir damit um, dass wir weniger werden? Aber ich glaube, so die Jugend insgesamt, da gibt es die Fleißigen und die, die wollen und die, die Owezahn und die wird es später auch noch geben und die hat es immer schon gegeben und ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert. Es geht eher darum, diese Masse, die es früher an Arbeitskräften gegeben hat oder auch an Fachkräften, jetzt durch kluge Lösungen auszugleichen.
Und du hast den demografischen Wandel angesprochen. Das ist eine einfache mathematische Betrachtung. Wir wissen, dass die arbeitende Bevölkerung in Österreich signifikant abnehmen wird über die nächsten Jahre. Das heißt, dass doch jeder Einzelne und jede Einzelne mehr arbeiten muss statt weniger, um bei der Mathematik zu bleiben. Also müssten wir eher diskutieren, die Arbeitszeit zu vergrößern, um die Produktivität in Österreich aufrechtzuerhalten und den wirtschaftlichen Wohlstand, als zu diskutieren, sie zu verringern?
Ja, ich weiß, das ist ja natürlich das ganz große Thema, keine Frage. Ja. Aber das ist für mich genauso die Milchmädchenrechnung, weil ich mir auch denke, Prozesse vereinfachen sich ja auch. Also früher haben wir Faxe geschickt und Briefe geschrieben und jetzt schickt man halt schnell ein E-Mail. Und da werden sich Dinge oder es vereinfachen sich auch Dinge. Es kommen ganz neue Jobs auf den Markt, von denen wir nie gedacht hätten vor 2 Jahren, dass es sie jemals geben wird. Also ich muss jetzt sagen, ein Influencer, ich habe mir immer gedacht, bitte, wer wird denn jemals Influencer? Damit kann kein Mensch der Welt Geld verdienen. Heute sind die riesengroß, ich engagiere mich selber damit. Das sind Dinge, ich weiß auch nicht, was in 5 Jahren für Jobs geben wird, wie die überhaupt bearbeitet werden oder wie man in denen arbeiten wird, was für Skills wir brauchen. Also ich glaube eher, dass dieses Upskilling, Reskilling und was auch einige größere Konzerne jetzt in Angriff nehmen, zu schauen, wie können wir sozusagen die Fähigkeiten, die wir in der Zukunft brauchen, an die Leute bringen, die jetzt im Arbeitsmarkt sind oder reinkommen werden, finde ich eher die kluge Diskussion, als zu sagen, wir werden jetzt einfach nur mal weniger und Panik und alle müssen jetzt 50 Stunden arbeiten, weil wir dann wieder an der Stunden und an der Zeitschraube drehen, anstatt an der Effizienz, Skills, Kompetenzen, Stärken. An dieser Schraube, finde ich, müssen wir drehen.
Ich möchte da gern was ergänzen. Und zwar zum einen, kurz zurückzukommen zur Generation Z. Ich sehe das Thema ja tatsächlich nicht nur bei den Jungen. Ich sehe auch genügend Leute Mitte 40, die gerne die Arbeit reduzieren würden. Und ich habe auch 2 Jahre lang tatsächlich nur 20 Stunden gearbeitet, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Ich habe das unglaublich genossen. Es war eine unglaublich schöne Zeit. Und wenn wir nicht das Unternehmen gekauft hätten und mit der Transformation in ein selbstorganisiertes Unternehmen begonnen hätten, das sehr viel Arbeit bedeutet, wäre ich vielleicht noch immer in Teilzeit. Ja? Aber das hat jetzt einfach meine Zeit verlangt und meine Ressourcen verlangt. Aber auch da gilt oft die Diskussion, na, wir haben Kredit fürs Haus laufen, wir haben 2 Kinder, ich kann nicht so einfach reduzieren. Ja? Das heißt, ich sehe schon auch das ältere Personen sagen, es wäre eigentlich auch schön, die Arbeitszeit zu reduzieren. Ich würde gern mehr Zeit für Kinder und so weiter haben. Das sehe ich tatsächlich nicht nur reduziert auf die Jungen. Und zum zweiten Punkt, den du jetzt am Ende angesprochen hast, ich glaube, es wird sich auch viel mit KI tun. Ja? Also wir sind leider noch nicht so am Weg, dass wir uns alle wirklich darauf vorbereiten, was mit KI möglich ist. Das wird uns viele Prozesse abnehmen, wenn wir es zulassen, wenn wir rechtzeitig starten, unsere Daten, was auch immer, vorzubereiten. Das wird uns auch einiges abnehmen und es wird, ich glaube daran, dass sich viel verändern wird. Und ich möchte da die liebe Uli Bergdahler zitieren, die für mich sehr klug gesagt hat, wir haben jahrelang oder jahrzehntelang überlegt, wie wir effizienter werden. Ja? Aber die Effizienz wird jetzt zukünftig in der Produktion immer mehr Roboter und auch in Wissensjobs die KI übernehmen. Wir müssen mehr anfangen zu überlegen über die Effektivität. Was sind noch die Jobs, die wir dann als Menschen zu den Programmen und Software-Robotern dazu machen werden? Ja? Also ich glaube, dass da schon viel abgefedert wird durch die Programme. Wir müssen uns aber auch rechtzeitig darauf vorbereiten. Und am besten gestern statt heute oder morgen.
Wir haben ja ein bisschen die Situation, dass wir eine sichere Vergangenheit haben. Die wissen wir, wie sie war. Da kommen wir aus dieser klassischen Betrachtung Zeit versus Geld. Da kommen wir aus einer ja immer noch sehr stark manuellen Welt. Also viele Prozesse abseits des Digitalen jetzt. Ich denke jetzt an die Kasse im Supermarkt. Da sitzen Menschen an der Kasse. Zustelldienste, da kommt ein Mensch mit dem Auto hingefahren. Das sind ja sehr ressourcenfressende, nennen wir es mal so, Prozesse. Und wir alle ahnen doch, dass die Zukunft anders aussehen wird als die Vergangenheit. Nur irgendwie wissen wir alle noch nicht, wie. Wir sehen so die ersten Schüsse, die Warnschüsse. Menschen wollen weniger arbeiten. Ja, nicht nur jüngere, Mario, wie du sagst. Wir ahnen, dass es nicht mehr so eine hohe Personaldichte gibt. Wir sehen die ersten autonomen Supermärkte aufploppen, wo gar kein Mensch mehr an der Kasse sitzt, sondern du selber alles machst. Jeder, der schon mal in Schweden im Urlaub war, weiß, dass es keine Menschen mehr an Kassen im Supermarkt gibt, sondern dass ein Phänomen vielleicht des Dachraums ist, aber weitgehend schon weg. Wie nehmen wir denn die Gesellschaft da mit? Also du sagst gerade, Mario, wir müssen uns mehr auf KI vorbereiten etc. KI ist ja ein Element, Automatisierung, Verlagerung auch von Tätigkeiten auf Systeme, auf einen selber. Jetzt Vergangenheit ist sicher, Zukunft ungewiss. Ist das nicht zu viel für die ganze Gesellschaft, für uns alle an Veränderung?
Ist natürlich sehr viel, das gerade passiert. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und die wesentlichen Fragen zu stellen. Und eine der Fragen, die mich auch tatsächlich beschäftigt, ist, was brauchen wir als Gemeinschaft noch dazu? Ja, und es fehlen bei uns Leute in der Pflege, es fehlen Leute in der Betreuung von Vereinen. Wenn ich zurückdenke, als ich Kind war im Mürztal, es hatte jeder Verein unzählige Kindermannschaften und für jede Mannschaft einen eigenen Trainer. Heute finden sie nicht mal Leute, die noch Zeit haben, die Kinder zu trainieren und so weiter. Wir brauchen für die Leute wieder mehr Zeit, um solche Sachen zu machen, die unglaublich wesentlich sind für uns als Gesellschaft. Und das zuzulassen, dass wir sagen, wir stellen um auf mehr Technik, auf mehr KI und so weiter, bedarf aber auch eines wichtigen Aspekts, und zwar, dass wir als Unternehmen, als Unternehmer eine soziale Verantwortung haben. Und was das dann bedeutet, wenn wir Zeiten verstärkt reduzieren können, weil Softwareprogramme die Arbeit erledigen, wie wir dann mit Bezahlung umgehen, mit fairer Bezahlung und so weiter. Das liegt auch schon stark bei uns als Unternehmen, uns da was Gutes zu überlegen und das so zu machen, dass es ein wertvoller Beitrag für uns als Gesellschaft und für jeden Einzelnen ist.
Du sprichst die soziale Verantwortung an. Für manche Unternehmen könnte das auch eine willkommene Gelegenheit sein, Personalkosten zu senken, nachhaltig.
Das stimmt. Und darum meine ich ja, uns muss bewusst werden, was wir als Unternehmen auch für eine Verantwortung haben. Es geht nicht immer nur um Gewinn, Gewinn, Gewinn. Also wir wollen ja alle in einer Gesellschaft und Gemeinschaft leben, in der wir uns wohlfühlen, wo unsere Kinder aufgehoben sind, bei Vereinen, bei Tätigkeiten und so weiter. Es geht ja viel weiter als nur der reine Gewinn im eigenen Unternehmen, und das gehört viel mehr noch in unsere Köpfe rein.
Sigrid, wenn wir schauen, was bei Unternehmen in Österreich sich im Bereich Teilzeit tut, innerhalb der letzten 2 Jahre sehen wir, dass bei Karriere.at die Anzahl der ausgeschriebenen Teilzeitstellen um 50% gestiegen ist. Von 2021 auf 2023. 50%, nicht Prozentpunkte, sondern Prozentzuwachs. Ja, wir waren mal bei einem Anteil von 10% Teilzeitstellen, jetzt sind wir bei 15% letztes Jahr gewesen. Tendenz stark steigend. Unternehmen suchen also oder öffnen sich für Teilzeitmodelle. Du hast ja auch viel mit Unternehmen zu tun. Ist das die Hoffnung, also überhaupt noch Leute zu finden in einem Markt, wo es Fachkräftemangel gibt? Oder ist das ein, wie du vielleicht feststellst, ernsthaftes Auseinandersetzen mit neuen Arbeitszeitmodellen? Ist das deine Einschätzung?
Also ich würde mal sagen, ich glaube, es ist beides. Also es gibt bestimmt einige Unternehmen, die in Ermangelung von Arbeitskräften einfach sagen, wir probieren es jetzt einmal mit der Teilzeit und schauen wir mal, wer sie bewirbt. Weil sehr viele Recruiterinnen und Recruiter einfach erklären, in dem Moment, wo sie Vollzeit und Teilzeit ausschreiben, deutlich mehr Bewerbungen reinkommen. Von Männern wie von Frauen, muss man dazu sagen. Also das bestätigt durchaus das, was der Mario gesagt hat. Es ist kein Frauenphänomen jetzt die Teilzeit. Ja, also von dem sind wir, glaube ich, schon eine Zeit lang weg. Und auch ältere Personen, Altersteilzeitmodelle und so weiter, die sind halt auch nicht ganz zu vergessen. Zu den Unternehmen, ich denke schon, dass einige dabei sind, die sagen, entweder wir bereiten uns jetzt auf die Zukunft vor und wir öffnen uns wirklich für die neuen Gedanken und alles, was von EU an Vorgaben kommt. Und ich habe gerade letztens einen sehr spannenden Vortrag zum Beispiel zum digitalen Humanismus gehört, wo es eben darum geht, Ethik und Moral, die man in der Offline-Gesellschaft anwendet, auch in die digitale Welt zu holen. Ich glaube, sehr viel Angst ist momentan bei den Menschen da draußen. Alle denken sich eben, die Zukunft ist immer ungewiss. Ich glaube aber, dass früher genauso viel Angst vor der Zukunft da war wie jetzt. Und diese Teilzeitgeschichte ist einerseits, schauen wir mal, was da ist und was kommt. Und dann diskutieren wir halt mit den Bewerbenden, wie viele Stunden sie hergeben können. Oder aber auch wirklich, wir wollen das. Wir wollen eben mehr Frauen aktivieren. Wir wollen quasi wirklich eine gleichberechtigtere Arbeitsgruppe da haben, wo man nicht sagt, eben du bist Vollzeitkraft, du bist vollwertig, du bist Teilzeitkraft, du bist nur halb so viel wert. Ich erinnere an den Ausdruck Halbzeitarbeiten. Ja, das haben wir ja früher auch immer gehabt. Und das sind, glaube ich, Sachen, die verändern sich schon langsam, aber doch, weil immer mehr Menschen draufkommen, dass es eben nicht nur noch um Profit geht, weil der enden wollend ist. Und irgendwann haben wir kein Wachstum mehr, sondern arbeiten mit dem weiter, was wir haben. Und da spielt dann der Faktor Mensch rein. Und entweder ich bin sozusagen gut zu meinen Menschen und habe eine stabile Kultur, die das auch aushält, wenn einmal ein Change passiert, der nicht immer angenehm ist oder nicht. Und da gehört eben Teilzeit als eine flexible, ein flexibles Angebot gehört für mich heute einfach dazu.
Wir haben eine Studie durchgeführt, repräsentative Studie, wo wir abgefragt haben, was Motive sind für und gegen Vollzeit oder Teilzeit. Man kann es ja von beiden Seiten anschauen. Und ich würde so zusammenfassen, es gibt da schon einen krassen Gender-Unterschied zwischen den Geschlechtern. Frauen müssen Teilzeit, Männer wollen Teilzeit. Wenn wir in unsere Erhebung reinschauen, dann ist es so, dass Frauen angeben, dass sie nicht in Vollzeit sind, weil sie Care-Arbeit leisten, Klammer müssen, Klammer zu, und Männer, weil sie sich verwirklichen wollen. Da gibt es dann Aspekte wie Weiterbildung oder einem Hobby nachgehen. Deswegen, wir für uns haben danach den Schluss gezogen aus der Studie, Frauen müssen, Männer wollen. Wie ist das denn, Mario, bei euch? Ist das verteilt gleich über die Geschlechter, die Flexibilisierung, die Stundenreduktion, oder ist es leider schon so, die einen müssen, die anderen wollen?
Es geht leider schon auch sehr in die Richtung. Wir haben natürlich sehr viele Mütter in unserem Unternehmen, auch mit Kindern von 1 bis 12 Jahren, diese komplette Flexibilität bei uns sehr genießen. Aber ich sehe schon auch, dass hier sehr oft durch diese Flexibilität und diese Möglichkeiten, die wir haben, ein besonderer Druck auch noch entsteht, weil wenn der Partner, der Mann in einem Unternehmen ist, die nicht so flexibel mit umgehen, was heißt, du kannst bei der Pflege aber nicht zu Hause bleiben, wir brauchen dich etc., ja, ist immer das Argument stärker, ich muss bei meinem Unternehmen ja in die Arbeit gehen, bleib du bitte zu Hause und schau aufs Kind. Ja. Das heißt, diese Vorteile, die wir bieten, sind argumentativ zu Hause ein massiver Nachteil, wenn man sagt, wir teilen uns die Care-Arbeit auf, wir teilen uns das und das auf. Also immer heißt, das geht aber bei meinem Arbeitgeber nicht. Ja. Das sehe ich tatsächlich bei uns, dass das Druck erzeugt. Ich probiere tatsächlich auch als Vorbild reinzugehen, was es bedeutet, auch für Care-Arbeit da zu sein. Also meine Frau ist Lehrerin und da ist der Druck zurzeit sehr hoch mit wenig Personal, mit Flexibilität sowieso. Und da ist es mir ein Anliegen, wenn ich gerade ein unglaublich wichtiges Meeting ansteht oder eventuell ein Podcast bei Zeitausgleich, dass ich sage, ich bleibe zu Hause, schau aufs Kind und mach dann die Arbeit, wenn es noch reinpasst oder vielleicht später am Tag und probiere da tatsächlich auch ein Vorbild zu sein. Aber Vorbild zu sein im Unternehmen, wo hauptsächlich Frauen sind, ist es schwierig, weil es die Männer sehen müssten. Auch darum probiere ich auch sehr viel auf LinkedIn drüber zu schreiben, wie wichtig diese Aufteilung wäre und diesen Mental Load von den Frauen mehr wegzunehmen. Ja. Und aber ich sehe genau grundsätzlich auch das, was du beschrieben hast. Ja.
Sigrid, wir haben vorher kurz über die Gen Z, die Generation Z, gesprochen. Du hast völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass man die nicht verkürzen darf auf faul und unehrgeizig oder ähnliches. Im Gegenteil, also wenn ich in unsere Motivstudie Generation Z, wir verlinken es in den Shownotes, reinschaue, dann sehe ich genau das Gegenteil. Eine sehr, sehr ehrgeizige Generation, die nur, ich sag mal vorsichtig, althergebrachte Begriffe vermeidet. Ja, also die will Karriere machen. Aber man nennt es nicht Karriere. Man will natürlich sich weiterbilden, aufsteigen, man möchte Erfolg haben, aber man nennt es eben nicht Karriere. Aber was schon auffällt, ist, dass eine Sinnfrage gestellt wird. Eben diese alte Formel, die ich vorher gerade auch erwähnt habe, Zeit gegen Geld, die wird schon sehr stark in Frage gestellt. Ist es wirklich richtig, dass ich voll irgendwo Vollzeit arbeite? Ist das mein Ziel? Kann ich damit Wert stiften oder ist der Sinn woanders? Jetzt ist es ja so, die Generation Z ist ja gar nicht so jung, wie viele glauben. Das merke ich auch immer wieder in Vorträgen. Viele denken, dass die bald in die Arbeit kommen und die werden dann schon sehen, aber tatsächlich sind sie ja 28 schon. Also das sind Menschen, die schon den zweiten Job teilweise haben oder nach Studium den ersten haben, also Young Professionals. Sigrid, wie könnte denn eine Balance in einem Unternehmen ausschauen zwischen den Traditionalisten, die gibt es nun mal, die ältere Generation, Zeit gegen Geld, und der jungen Generation, der Jüngeren, so jung ist sie ja gar nicht mehr, die jetzt diese Gleichung in Frage stellt. Das ist ja der klassische Generationenkonflikt in einem Unternehmen. Wahrscheinlich haben wir ihn schon immer gehabt. Aber hast du da einen Rat oder eine Beobachtung, wie du sagst, so könnten große Unternehmen diese beiden Lager vereinen und unter einen Hut bringen?
Also erst einmal danke, dass du darauf hinweist, dass die Gen Z gar nicht mehr so jung ist, weil wir haben ja schon Alpha und ich weiß nicht, kommt da noch Beta, ich weiß es nicht genau. Und ich freue mich auch, dass wir uns von dem Karrierebegriff grundsätzlich verabschieden, weil auch ich setze die immer unter Gänsefüßchen, weil ich mir denke, das ist einfach irgendwie ein total blödes Wort geworden. Ja, es ist schon fast
schade ist für unser Unternehmen, wenn du das so sagst.
Hoppla. Okay, das hätte ich vielleicht anders formulieren sollen, aber jedenfalls Karriere als solches ist ein schwieriges Wort geworden, wenn es jetzt nicht in eurem Kontext ist, natürlich. Zum generationenübergreifenden Arbeiten, ich glaube eben gerade im Zeichen des New Work und Future of Work poppt das einfach auf, was früher genauso da war, nur jetzt sagen die Jungen was. Ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass meine Generation und hier vor allem die arbeitenden Frauen, damals jungen Frauen, nie was gesagt haben. Ich möchte nicht sagen, was man alles so trifft an cholerischen Chefs, an Menschen, die dich beschimpfen, klein machen. Mobbing hat es damals auch schon gegeben. Es hat nur das Wort dafür nicht gegeben und. Also ich glaube, da hat sie gar nicht viel verändert. Und das Gute ist, dass jetzt hingeschaut wird. Vielleicht wird es manchmal auch ein bisschen hysterisch hingeschaut, aber es wird hingeschaut. Und also ich bin jetzt hier kein Coach oder sonst irgendwas, aber ich glaube, es wird sich sehr viel mehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt als früher. Es gibt sehr viele Coaches. Es ist jetzt eigentlich schon en vogue, dass Führungskräfte von Coaches begleitet werden. Früher war das, oh Gott, ein Psychoproblem. Heute ist es einfach viele Eindrücke, echt viele Herausforderungen im Arbeitsleben. Und wir wollen ja besser werden. Wir wollen auch als Führungskräfte für unsere Mitarbeitenden besser werden und da ist doch Begleitung was Schönes. Und ich glaube, dass gerade eben im Zusammenhang generationenübergreifendes Arbeiten da genauso Unterstützung kommen darf. Sei es aus der HR-Abteilung, sei es auch von Externen zu sagen, machen wir Meetings, machen wir Feedbackrunden, wie wird Feedback überhaupt gegeben von Älteren an Jüngere, von Jüngeren an Älteren. Man missversteht sich total oft. Also ich habe da ein paar ganz lustige Anekdoten von ein paar Coaches gehört, wo ich mir gedacht habe, what? Es ist wirklich so.
Kannst du die mit uns teilen, die Anekdoten?
Eine kann ich gerne teilen, und zwar ein Feedback-Training in einem Unternehmen, wo es drum gegangen ist, da waren halt jüngere und ältere Führungskräfte und man hat sich halt gedacht, man erklärt ein bisschen was über wie Feedback richtig geben und so weiter. Und dann haben die Jüngeren halt gesagt, ja, ich will dauernd Feedback, ja, und ich will das sofort. Und dann haben wir eigentlich eh alles erledigt. Also wenn ich ständig Feedback kriege, kann ich ja keinen Konflikt mehr haben. Dann gibt es ja kein Problem mehr, weil ich kriege ja ständig Rückmeldung und dementsprechend gibt es nie ein Problem. Wir wissen, Konflikte können auch irgendwie nicht angesprochen werden und die konnten mit Konflikten an sich gar nicht umgehen, weil sie sich gedacht haben, wir haben ja eh alles geklärt. Ich habe immer gleich gefragt, du hast gleich gesagt und Konflikt haben wir keinen. Für die war das gar nicht so im Sinn, dass es da trotzdem einen geben kann. Die älteren Führungskräfte haben auch mit diesem schnell und ständig dauernd Feedback kriegen wollen, weniger gut umgehen können auch. Also da hat man halt immer mal wieder ein Gespräch, aber nicht ununterbrochen und sofort. Nummer eins, Nummer zwei, die haben auch nicht sich getraut, einmal einen Fehler zuzugeben zum Beispiel, weil sie sich gedacht haben, na und als quasi Vorgesetzte, da darf ich keinen Fehler machen, weil wie stehe ich denn dann da? Und die Jungen gesagt haben, ich finde das total komisch, dass du diesen Fehler nicht zugeben kannst, weil ich meine, das ist doch wohl normal. Und all diese Dinge, wenn die nie ausgesprochen werden, dann gibt es wahnsinnig viel Konflikte, einfach aus den Missverständnissen heraus. Und da können Unternehmen schon viel tun, Mitarbeitende einfach in Runden zu holen und eben vielleicht von Externen oder auch Internen begleiten zu lassen und so Missverständnisse, Kommunikationsthemen aufzuarbeiten. Also ich glaube, da ist viel möglich.
Ich möchte vielleicht auch noch einhaken zu deiner ursprünglichen Frage, nämlich mit einer Gegenfrage, was ist denn Karriere? Ist Karriere eine Führungskraft zu werden? Ist Karriere eine gewisse Summe, die ich mir irgendwann erwarte, dass ich sie verdiene? Ist Karriere ein Portfolio an Entscheidungen, die ich treffen darf, wie weit ich mich einbringen darf? Also dieses Wort Karriere an sich, jemand will Karriere machen, tue ich mir total schwer, weil Karriere sind so unterschiedlichste Sachen. Ja? Und ich glaube, am Ende geht es darum, das zu finden, wo ich merke, das gibt mir Energie, dass ich tue. Und da fühle ich mich wohl und ich fühle mich dafür gerecht entlohnt. Und das ist, und man, es ist, wie es ist. Wir brauchen für ein Privatleben, das wir gerne führen möchten, irgendwann eine gewisse Summe, die ich dazu verdienen muss. Ja? Und dafür muss ich die entsprechende Leistung bringen, so ehrlich muss man sein, ohne Leistung geht es gar nicht. Ja. New Work, alles schön, aber es braucht auch Leistung, trotzdem dennoch. Und dann können wir überlegen, ist der Platz für dich richtig? Also diese Diskussion, jemand will Karriere machen, mit der tue ich mir immer total schwer, weil was ist Karriere? Das ist für mich total ein Begriff, den ich schwer fassen kann. Und wir stecken oft total gute Leute, und das ist auch eine alte Diskussion, Fachkräfte in Führungspositionen rein und so weiter, weil das ist ja dann der Karriereweg. Ja. Und da muss sich auch noch viel ändern, glaube ich.
Mario, du hast vorher auf die soziale Verantwortung von Unternehmen hingewiesen. Gibt es eine volkswirtschaftliche Verantwortung der Bevölkerung auch? Denn wenn wir jetzt, nehmen wir Österreich, wir haben gerade das Thema vorhin demografischer Wandel angesprochen, wir wissen, Tausende, Zehntausende, es wird eher in die Hunderttausende gehen, die in die Pension gehen, wohlverdient. Es kommen zu wenige nach. Wir wissen, dass die Zuwanderung nicht ausreichend gut funktioniert. Viel zu wenig ZuwandererInnen, die nach Österreich kommen. Wenn nun gesellschaftlich ein Trend einsetzt, die Arbeitszeit zu reduzieren, entsteht eine Arbeitszeitlücke. Gibt es eine volkswirtschaftliche Verantwortung des Individuums, das nicht zu tun, damit eine Volkswirtschaft wie Österreich weiter stark bleiben kann?
Sehr große, sehr schwere Frage, finde ich. Ich glaube, man muss ja aber anders anfangen. Ich glaube, wenn wir als Unternehmen Arbeit neu denken, Möglichkeiten anders anbieten und Mitarbeiterinnen anders teilweise im Unternehmen auch gestalten, führen, was auch immer lassen, ja, dann möchten auch vielleicht viel mehr Leute auch länger arbeiten, ja, wenn das Umfeld passt. Ja. Ich glaube, das ist eher ein Thema, wo wir auch als Unternehmer und Unternehmerinnen sehr stark daran arbeiten können, was können wir an Rahmenbedingungen bieten, damit es den Leuten auch tatsächlich Spaß macht, länger zu arbeiten. Und vielleicht ist auch tatsächlich im Alter ein Teilzeitzugang besser, ja, wo man sagt, ihr habt mehr Freizeit auch, aber bringt es euch in der Zeit bitte ein, weil jeder Input, wenn er gut und sehr, sehr, sehr nachhaltig gedacht ist, bringt uns auch in 10 Stunden viel. Ja? Und ich glaube, der Zugang gehört mal her. Und ich sehe ganz viele Stellen immer nur in Vollzeit ausgeschrieben und was auch immer. Wenn wir da die Möglichkeit zulassen und sagen, wir holen auch gute Leute rein, auch wenn sie nur 10 Stunden für uns arbeiten, ist es wertvoll. Und dann ändert sich, glaube ich, da schon viel.
Was ja schon sehr auffällig ist, ich habe ja vorher gesagt, wir haben einen deutlichen Zuwachs bei Teilzeitstellen und auch bei Stellen, die für beides ausgeschrieben werden, fast der gleiche Zuwachs. Wo wir aber fast gar keinen Zuwachs sehen, ist bei Führungspositionen. Also wenn man es aufblättert nach Branchen, nach Stellenart, dann sind wir ganz tief in der Genderschublade. Ja, also die sogenannten vermeintlichen Frauenberufe, die es ja eigentlich gar nicht gibt, aber Soziales, Assistenz, Gesundheitswesen hat sehr hohe Raten an Teilzeit, auch Zuwachsraten. Aber wenn wir raufschauen auf etwas wie Führung, Management, so gut wie gar nicht. Haben wir einen total veralteten Blickwinkel auf Führungskräfte, dass die nicht in Teilzeit arbeiten können, sondern am besten in Doppelzeit, also möglichst viele Überstunden? Weil da sehen wir gar keinen Zuwachs in den Teilzeitinseraten.
Ja, erstens einmal möchte ich ganz kurz noch einmal zu den älteren Arbeitnehmenden was sagen. Führt eigentlich genau zu dem Thema auch, weil wir einfach in ganz vielen Glaubenssätzen verhaftet sind, wirklich gesellschaftlich. Das ist Arbeit und Zeit, das ist Ältere, wollen wir eigentlich nicht mehr haben, die sind nicht mehr motiviert. Ja. Und dann natürlich eine Führungskraft muss anwesend sein 24/7. Die muss ich immer erreichen können. Die darf nicht krank sein, die darf nicht auf Urlaub sein, die darf nie nicht erreichbar sein. Und das ist so tief in uns drinnen, vor allem, ich würde sagen, bis zu meiner Generation und noch ein bisschen jünger. Und sich von dem zu lösen, das ist ganz ein schöner Auftrag. Ja? Vor allem, weil gerade in den hohen Führungspositionen, die weitere Führungskräfte einstellen, dieser Glauben sehr stark verankert ist. Also wir können jetzt New Leadership trommeln, was wir wollen. In der Realität schaut es einfach so aus. Die meisten Führungskräfte sind halt, sagen wir so prozentuell noch männlich und arbeiten sicher nicht in Teilzeit. Und jetzt gibt es diese Diskussion, sollen wir jetzt Führung in Teilzeit bei uns einführen? Ist unser Unternehmen dann vielleicht attraktiver? Hilft uns das beim Employer Branding, wenn wir das jetzt auch in Teilzeit anbieten? Grundsätzlich bin ich yeah, mach mal unbedingt, super, weil dann fühlen sich auch Frauen deutlich mehr angesprochen und sagen, vielleicht traue ich mich das auch einmal in Teilzeit einfach auszuprobieren. Aber trotzdem müssen die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Und das ist halt ein bisschen der Clou. Ich kann nicht hergehen und sagen, so, da ist jetzt die Stelle und die verändern wir gar nicht und rundum auch nichts und das probiere mal in Teilzeit und dann werden wir schon sehen. Und das ist, glaube ich, der Fehler in mehreren neuen Ansätzen und auch Jobsharing. Ein bisschen Aufwand ist es halt schon. Ich kann nicht einfach hergehen und sagen, probieren wir es jetzt einmal mit Führung in Teilzeit und dann sollen sie halt den gleichen Job in weniger Zeit machen. Aber ich glaube durchaus, und da gibt es ja auch einige tolle Role Model Unternehmen, die das umsetzen, die sich aber im Vorfeld überlegt haben, wie können wir das machen? Ist das fair? Oder arbeitet die Person dann am Abend und am Wochenende die ganze Zeit herein, die sie nicht geschafft hat? Ja? Also all diese Komponenten muss man sich schon fair überlegen und dann sagen, wollen wir uns für das positionieren, ja oder nein? Dann aber idealerweise mit allen Konsequenzen. Und das heißt, Prozesse angreifen, Teams angreifen, Attitude angreifen, Kultur überlegen. Also das hat schon einen Rattenschwanz und von heute auf gleich geht das nicht. Und das muss uns einfach bewusst sein. Aber angreifen sollten wir es auf jeden Fall.
Ja, ich sehe genau dasselbe, was du gesagt hast. Also mache ich jetzt oder biete ich diese Möglichkeit an aus Employer-Branding-Sicht und ich möchte einfach Leute kriegen, wo ich mir schwer tue, aber ich überlege mir den ganzen Rest nicht dazu. Oder sehe ich es einfach als Chance bieten für Leute, die sonst auch keine Chance haben. Aber ich glaube, das Dazulernen, was man dazu machen muss, für uns war schon der Zugang, wir wollen unseren Leuten die Möglichkeit bieten. Wir haben auch mehr Teilzeitführungskräfte tatsächlich als Vollzeitführungskräfte.
Männer und Frauen?
Wir haben hauptsächlich Frauen. Wir haben hauptsächlich Frauen als Führungskräfte, aber auch Männer zurzeit in Teilzeit. Ja. Aber auch wir mussten natürlich viel lernen. Also vor allem diese Entgrenzung der Arbeit und das richtige Abgrenzen davon, vor allem wenn man in die Führungsrolle geht und eine noch größere Verantwortung verspürt für sein Team etc., zu sagen, jetzt ist Freizeit. Ja? Jetzt, du schaust nicht auf dein Handy, du drehst den Laptop nicht nochmal auf. Ja? Daran arbeiten wir auch noch sehr stark. Das ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema, das zu lernen. Ja? Weil man hat die Arbeit jetzt immer mit sich. Man kann viel am Handy machen und da zu lernen, jetzt ist Freizeit, jetzt ist Zeit, um Kraft zu tanken, um Ruhe zu finden und morgen ist dann wieder Arbeit. Ja. Da lernen wir auch noch sehr viel und jedes Monat ein bisschen mehr.
Darf ich dazu noch ganz kurz was sagen? Was ich nämlich schön finde an dem Konzept insgesamt, ist dieser Gedanke, dass man damit ja die Mitarbeitenden befähigen anfängt. Ja. Einerseits dieses Führungskräfte müssen nicht nur kontrollieren und schauen, obwohl die Arbeit gemacht ist, sondern sie kriegen eine ganz andere Funktion im Idealfall, ja, dass sie wirklich ihre Mitarbeitenden begleiten, nicht immer nur im operativen Tagwerk irgendwie gebunden sind, sondern halt auch wirklich schauen können, wie entwickle ich meine Mitarbeiter und gebe ich denen dann mehr Verantwortung. Und dann komme ich vielleicht in diese Karriere, wo ein Mitarbeitender sagt, ich muss ja nicht Führungskraft werden, ich bin super happy in meinem Expertentum, mir taugt das, ich kann das und ich darf Dinge selber entscheiden. Und vielleicht ist das für mich Karriere, dass mein Chef zu mir gesagt hat, entscheide das allein, nimm das Budget, du, ich vertraue dir. Und diese ganzen momentanen Gespräche über alle Back to the Office und so weiter ist eigentlich für mich ein Zeichen dafür, dass wir es nicht schaffen, diese Kontrolle abzugeben. Aber wenn das geht, dann glaube ich, kann man Mitarbeitenden super empowern und die auch weiterentwickeln damit, dass halt der Chef nicht immer erreichbar ist.
Genau, und ich finde auch wesentlich, dass man die Leute aussprechen lässt, was sie beschäftigt oder was ihnen nicht gut tut. Wir haben auch den Fall gehabt, dass Leute dann tatsächlich gesagt haben, ich sehe meine Stärken in der fachlichen Führung, in Kontakt zu den Kunden, im Planen, aber ich bin nicht so gut drin, die einzelnen Personen zu führen. Und die haben sich dann aufgeteilt und gesagt, Person B übernimmt einfach die Personalführung, die Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen, die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und die zweite Person übernimmt die Projektplanung, Kundenbetreuung und so weiter und so fort. Das auch zulassen, dass die Leute aussprechen, wo ihre Schwächen sind und man das zur Verfügung stellt dann an ihrer Seite. Das finde ich auch unglaublich wichtig.
Ich habe letztens mit einem Freund, der bei einer sehr großen Unternehmensberatung arbeitet, die ich jetzt nicht nenne, habe ich über das Thema Teilzeit, Arbeitszeitflexibilisierung gesprochen. Der hat zu mir Folgendes gesagt, das ist einfach das nächste Washing. Es passiert gar nichts. aus seiner Beobachtung. Nach dem Genderwashing, wir tun so, als würden wir Frauen fördern im Unternehmen, kam aus seiner Sicht das Greenwashing. Wir haben alle Umweltagenten und stellen uns sehr ökologisch korrekt dar. Dann kam das Pinkwashing, Diversity ins Schaufenster hineingestellt. Und seine These war, jetzt kommt einfach das Time-Flexibility-Washing. Die Unternehmen schreiben Teilzeit rein, weil sie denken, sie kommen schnell an Arbeitnehmerinnen. Aber es passiert, ein bisschen das, was du, Mario, angedeutet hast, unter der Oberfläche gar nichts. Ist das übertrieben? Ist das völlig Quatsch? Oder haben wir doch jetzt ein neues, haben wir die Gefahr eines Washings und in 2 Jahren redet kein Mensch mehr drüber und alle sitzen 38,5 Stunden?
Ich will mir jetzt nicht anmaßen, in alle Unternehmen reinschauen zu können. Also bei uns wird es sicher bleiben, wie es ist. Wir haben mehr Teilzeitkräfte als Vollzeitkräfte aktuell. Wir wollen diese Flexibilität bieten. Wir merken einfach, wenn Leute die Arbeit an ihr Privatleben und an die Bedürfnisse anpassen können, dann sind sie zufriedener und glücklicher. Das merken wir schon. Darum ist das uns unglaublich wichtig. Und also wir werden es sicher nicht zurückgehen zur Vollzeit wichtig und auch im Büro wichtig. Ich sehe auch deine Punkte. Ich bin selber ein sehr extrovertierter Mensch, aber mir fehlt bei der Diskussion nämlich auch immer, wie geht es mit Leuten, die introvertiert sind, im Büro zu arbeiten und so weiter. Also diese freie Wahl, wohin. Und ich kann nur für unser Unternehmen sprechen, wir werden den Weg weitergehen. Ich sehe leider auch starke Tendenzen bei den großen amerikanischen Unternehmen und ich hoffe nicht, dass sich das zu viele als Vorbild nehmen werden, sondern gemeinsam mit ihrer Belegschaft anschauen, was tut uns gut und was brauchen wir und nicht, was braucht Amazon und wir machen es nach. Ja.
Sigrid, wie sind deine Gedanken? Was würdest du dir wünschen, wie es weitergeht in dem Thema?
Ach, ich wünsche mir mehr Gleichberechtigung. Guter Spruch. Nein, ich wünsche mir eben weniger Washing. Das wäre schön, weil ich glaube, man sowieso irgendwann erkennt, dass es nicht ernst gemeint ist. Ich wünsche mir aber auch von den Menschen selber mehr kritische Auseinandersetzung mit sich selber. Also ich denke mir, nur immer darauf zu warten, dass die Gesellschaft, der Staat, das Unternehmen alles Mögliche für mich macht, aber dann zu sagen, na, aber ich will eigentlich so gar nichts investieren, finde ich auch nicht ganz richtig. Wie der Mario gesagt hat, ich meine, es geht schon auch ein bisschen um ein gesellschaftliches Denken, das verlernen wir langsam. Ich glaube, weil eben jeder ein bisschen individuell Angst kriegt vor den vielen Dingen und VUCA und keine Ahnung was. Und da ziehen wir uns eher auf uns zurück und sagen, hoffentlich überlebe ich, hoffentlich habe ich die beste Situation, ich am meisten Geld und was die anderen machen, ist mir eigentlich wurscht. Und das äußert sich, finde ich, halt auch im Arbeitsmarkt so. Und da schaue ich halt öfter mal nicht, wie es dem Team geht, sondern halt, wie es mir geht. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen die Augen aufmachen und mehr wieder in den Dialog kommen. Und für das, finde ich, braucht es halt durchaus den physischen Kontakt und der Mensch, der direkt vor mir sitzt. Das würde ich mir wünschen. Und auch, ja, es ist ein Wunsch, dass sich Männer mehr an der Care-Arbeit beteiligen und es ein gleicheres Aufteilen gibt zwischen Männern und Frauen, dass Frauen, die wollen, einfach auch ihren Berufsweg gehen können und ich sage jetzt bewusst nicht Karriere machen, aber einfach den Berufsweg gehen können, den sie wollen und nicht an so strukturellen Dingen immer scheitern.
Das ist ein perfektes Schlusswort, meine Lieben. Sigrid, Mario, vielen, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Ich glaube, da war sehr viel Input dabei. Das Role Model eines Unternehmens, das sehr stark auf Teilzeitmodelle setzt und dabei bleiben wird. Und Siri, du mit deiner Expertise aus deinem Startup und deinem Influencer, du glaube ich nennst dich Confluencer, oder?
Ja, das ist jetzt mein Working Title. Ich weiß noch nicht, was
okay.
Ich
Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer war viel dabei. Diesmal sind die Shownotes voll. Ich habe so ein paar Publikationen erwähnt, die wir auf jeden Fall verlinken. Es gibt ein tolles Factsheet zur Arbeitszeit im Wandel. Da geht es genau um diese Themen Pro und Contra 4-Tage-Woche, nur um dieses Buzzword auch noch in dieser Folge unterzubringen. Gründe für und gegen Vollzeit, Teilzeit, die Generation Z-Studie und. Wir verlinken das alles in unseren Shownotes. Toll, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Miteinander beim Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Eine gute Zeit bis dahin. Ciao.
Das war Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.